Willkommen zur neuen Folge. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich ja trefflich streiten. Wir stellen uns mal vor, ein Auto oder auch Truck mit einigen Ecken und Kanten, irgendwie eine Mischung aus Mars, Rover und DeLorean, für mich eher gewöhnungsbedürftig.
Jetzt müssen wir auch einmal verraten, was du meinst, und zwar den Cybertruck von Tesla. Der wurde ja schon vor einigen Jahren angekündigt. Jetzt wurden die ersten in den USA ausgeliefert und Elon Musk hat höchstpersönlich die Übergabe gemacht. Wie immer mit einem Publikum, das ihm wohlgesonnen ist. Hören wir mal rein.
Welcome to the Cybertruck delivery event. So, I'm gonna do it from the back of the truck here. I think it's our best product. I think it's the most unique thing on the road. And finally, the future will look like the future.
Tja, und Musk ist natürlich der Meinung, dass es das beste Produkt ever ist, einzigartig und wie die Zukunft, also ein Produkt, das wie die Zukunft aussieht. Was soll er auch anderes sagen? Doch für viele ist der neue Cybertruck eher ein Problemtruck für Tesla. Schon die erste Präsentation vor 4 Jahren verlief, sagen wir mal, holprig.
Wir stellen uns mal die Situation vor. Bei der Präsentation sollte damals gezeigt werden, wie stabil die Scheiben sind. Eine Stahlkugel wird auf die Seitenscheiben geworfen und?
Yep, die Scheibe ist zerbrochen. Dumm gelaufen, würde ich mal sagen. Beim Auslieferungsevent hat er diesen Gag dann noch einmal wiederholt. Hören wir mal rein und hört am Ende vor allem mal genau hin.
Now you may remember an incident 4 years ago. Didn't quite go as planned. And Franz, maybe we should try it again.
Und habt ihr es gehört? Ja, es hat eigentlich nur plopp gemacht. Musk hat es zwar nicht aufgeklärt, aber dieses Mal wurden offenbar nur ein Baseball geworfen und keine Stahlkugel. Ich denke, im Netz wird es dazu sicherlich einige Anmerkungen geben.
Tja, und ein anderer Kritikpunkt, die komplexe Fertigung der Edelstahlkarosserie, die soll Probleme machen, genau wie die riesigen Batterien. Außerdem ist der E-Pickup nicht auf seine Zielgruppe abgestimmt. Das meint zumindest der Analyst und Autoexperte Jürgen Pieper.
Es sind eben nicht die gut ausgebildeten Städter, die auch vielleicht progressiv denken und umweltbewusst sind, sondern es ist eben der Midwestern Farmer eher, der sich halt typischerweise diesen Pickup-Truck kauft. Und der denkt weder elektrisch noch findet er vielleicht diese Form dieses Autos besonders spannend.
Noch dazu ist der Cybertruck teurer als ursprünglich gedacht. Je Version fällt der Preis mehrere $10.000 höher aus als ursprünglich gedacht. Der teuerste liegt bei um die $100.000. Man habe sich damit ein eigenes Grab geschaufelt, sagte Musk noch im Oktober.
Eine schwierige Nuss wird nicht unbedingt Gewinne abwerfen und könnte dann eben auf Dauer auch den Kurs in Mitleidenschaft ziehen.
Das war nochmal Jürgen Pieper. Immerhin 1,8 Millionen Kunden sollen den Cybertruck laut Tesla schon vorbestellt haben. Das ist ja dann doch schon eine Menge. Zur Massenfertigung kommt es allerdings voraussichtlich erst 2025. Ja, und ob Tesla damit weiterhin ein guter Investment Case wäre, darüber haben wir in unserer neuen Folge zwar nicht gesprochen, dafür aber über einiges andere rund ums Investieren, vor allem in der frühen Phase in Deutschland. Viel Spaß, hört rein und abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Hendrik Brandes ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
Hallo, hallo.
Sehr gerne. Und wie es bei uns Tradition ist, stelle ich Sie natürlich auch einmal gerne vor. Sie sind Partner bei McKinsey gewesen, ist schon was her. Wir haben schon einige unserer Gäste in ihrem Lebenslauf gehabt. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, bei dem so oft bei LinkedIn steht Board Member bei. Sehr viele Board Member Titel, viele davon auch noch bis heute. Zum Beispiel bei ESA Aerospace, bei InstaMotion Retail, bei One Football und noch dem ein oder anderen mehr. Aber allen voran natürlich seit 1997 Mitgründer und Partner von Early Bird Venture Capital.
Ich habe mir im Vorfeld überlegt, die Einstiegsfrage Da habe ich irgendwie zwei schon mal gehabt und jetzt fällt mir gerade eine noch bessere vielleicht ein. Ich versuch's mal. Board Member erinnerte mich so an, kürzlich war da irgendein Unternehmen von Microsoft, die waren investiert oder sind investiert in OpenEye und dann gab's da so ein Board und die haben noch versucht, den Chef rauszuschmeißen und Microsoft ist ja da mit 10 Milliarden im Boot und da hat scheinbar irgendwie nichts so richtig funktioniert. Also jetzt mal unter uns.
Transportmembern.
Können Sie das nachvollziehen, was da passiert ist oder was nicht passiert ist, eben dass die Investoren offenbar nicht eingreifen konnten?
Ja, also wenn dort das Board unabgestimmt die Galionsfigur, den Gründer und ja offensichtlich auch den Visionär des Unternehmens rausschmeißt, ohne dass mit dem 59, soweit ich verstanden habe, 49% Shareholder zu besprechen, dann würde ich das mal gelinde als mutig bezeichnen. Ich würde das weitergehend als, ich glaube, es ist hochgradig unüblich und sollte nicht passieren. Und das ist dann auch dazu führt, dass der 49% Shareholder, der da gerade mehrere Milliarden investiert hat, darüber unglücklich ist und dann sagt, jetzt müssen wir irgendwie da eine andere Lösung finden. Das erscheint mir außerordentlich nachvollziehbar. Wie das dann seine Kapriolen geschlagen hat, wissen wir jetzt heute. Aber ich denke, dass ja, also ich habe es jetzt mal versucht, diplomatisch als mutig zu bezeichnen, was dort das Board gemacht hast.
Aber haben Sie sowas ähnlich, also in irgendeiner Form bei Ihren Investments auch schon mal erlebt?
Ja, dass man ab und zu in Situationen ist, wo das Board tatsächlich das Vertrauen in einzelne Executives oder Manager verliert, das kommt vor. Das soll nicht die Regel sein und da gibt es auch, das kommt auch nicht aus heiterem Himmel, sondern das hat normalerweise eine relativ lange Anlaufphase und viele Gespräche und viele Versuche, das irgendwie wieder auf die Schiene zu bringen. Dass es dann irgendwann zu einer Situation kommt, wo das Board denkt, ja, das klappt jetzt einfach nicht mehr. Das kann passieren und das ist auch bei uns schon passiert. Aber dass das dann entschieden wird, ohne dass man sich relativ sicher ist, dass ein Großteil des Eigenkapitals, das hier typischerweise auch im Board vertreten ist, dahinter steht, das ist wirklich in der Tat sehr ungewöhnlich. Und das habe ich noch nicht erlebt.
Ich glaube, so oder so, Microsoft war der glückliche Gewinner. Entweder sie hätten ihn bei sich gehabt und jetzt haben sie ihn halt wieder bei OpenAI. Jetzt haben wir natürlich schon so ein bisschen gesagt, Sie sind Investor. Vielleicht sagen Sie mal in drei Sätzen, Early Bird Venture Capital, der Name ist dann wahrscheinlich Programm, ja?
Ja, absolut. Also unser Name ist in der Tat Mission. Wir sind Early-Stage-Technologie-Investoren. Early Bird sagt schon Early-Stage, das sind wir von Anfang an gewesen. Wir glauben, nehmen für uns in Anspruch, dass wir tatsächlich der größte fokussierte Technologie-Investor für die Frühphase in Europa sind. Wir managen derzeit ungefähr 800 Millionen Euro in Fonds, die ausschließlich in Seed, Pre-Seed oder Series A investieren. Und gucken im Jahr, weiß ich nicht, 50.000 Opportunities an, machen 30 bis 35 Neuinvestments, ein Mehrfaches davon in Folgeinvestments. Also sind relativ aktiv und das sozusagen über alle europäischen Länder hinweg. Mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. In einigen Ländern sind wir viel stärker vertreten als in anderen. Aber wir verstehen uns als paneuropäischer Investor.
Ja, die Idee mit dem Early Bird hatte ich auch. Ich dachte noch ein bisschen anders. Early Bird kann man ja verstehen. Es gibt ja diesen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Der Wurm sieht das natürlich anders. Der würde lieber ein bisschen später aufstehen. Aber, oder ist es der Wettbewerb dahinter? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wer zuerst den Zuschlag bei einem Startup bekommt, hat natürlich die besseren Karten.
Und wer kämpft um wen, ja?
Naja, unser Anspruch ist, dass wir möglichst frühzeitig Zugang zu Investitionskandidaten oder wir nennen das Deals bekommen und Kenntnis von denen haben und mit denen eine Beziehung aufbauen können. Ob wir dann tatsächlich als allererste oder investieren, das hängt dann natürlich auch von unserem weiteren Prozess ab, unserem Entscheidungsfindungsprozess und natürlich auch von dem Entscheidungsfindungsprozess auf der Unternehmerseite. Die müssen uns ja auch mögen. Mhm. Aber wonach wir streben und alle Initiativen, die wir tun, sind darauf ausgerichtet, dass wir tatsächlich als möglichst erster institutioneller Investor die Chance haben, Gespräche mit den Unternehmern zu führen, sie davon in Kenntnis zu setzen und sie hoffentlich davon zu begeistern, was wir auch dazu beitragen können, um im Falle eines Falles dann auch eine gemeinsame Partnerschaft einzugehen.
Mhm. Es gab im Mai eine schöne Überschrift, auf der Suche nach den Perlen aus der Provinz. Das war in der Wirtschaftswoche. Bei Provinz freue ich mich ja immer, weil wie ja, Stammhörer wissen, komme ich aus Ostwestfalen. Das würde ich jetzt mal als Provinz bezeichnen in Teilen. Ist das dann so ihr so eine kleine Spezialität, dass Sie so wirklich da schauen und nicht unbedingt nur im hippen Berlin? Wahrscheinlich nicht, aber wie verstehe ich das?
Ja, das, ob das jetzt eine Spezialität ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber was wir beobachten ist, dass wir, wenn ich jetzt mal 10 Jahre oder gut 10 Jahre zurückblicke, fand 80% der Venture-Investitionstätigkeit in Technologieunternehmen in den wesentlichen Hubs in Europa statt. Also in London, in Berlin, in Paris, in Stockholm, in Barcelona. Galt auch für unsere Investitionstätigkeiten. Heute ist dieser Anteil auf 40% gesunken und sinkt weiter. Woran liegt das? Das liegt im Wesentlichen daran, dass in der Vergangenheit die Provinz, wie Sie es genannt haben, aber
ich zitiere die Wirtschaftswoche.
Ja, die Provinz klingt, finde ich, hat immer so eine negative Zungenschlag. Das will ich gar nicht da reinbringen. Lass mal neutral formulieren. Also Regionen außerhalb der 5 Haupthubs, dass diese in der Vergangenheit doch ein Stück weit abgeschnitten waren von dem Venture- und Technologie Ökosystem. Da gab es dann weniger irgendwelche Peers, an denen man sich orientieren könnte und die gesagt haben, Mensch, ich habe was gegründet, das hat funktioniert, willst du auch mal? Da gab es keine Angel-Investoren, keine Venture-Investoren, weniger Anwälte, die sich damit auskennen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Gründungsaktivitäten in diesen Regionen außerhalb dieser 5 Hubs relativ gering waren. Übrigens in den USA ganz genauso. Da war es im Wesentlichen Silicon Valley und die Boston-Region, wo das stattgefunden hat, bis hier New York. Und das hat sich letztlich getrieben durch die Virtualisierung der Ökosysteme, nochmal beschleunigt dann auch über Covid, ganz, ganz stark verändert. Und heute spielt es einfach nur noch eine untergeordnete Rolle, ob ich in Siegen oder Ostwestfalen oder in Bukarest oder wo auch immer bin, weil ich mich eben über Zoom und die virtuellen Netzwerke ganz bequem anbinden kann an die wesentlichen Experten und Funktionsträger oder in diesem Ökosystem und teilnehmen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir im Grunde einen schlafenden Pool von Unternehmern in diesen Regionen außerhalb der 5 Hubs zunehmend aktivieren. Das ist fantastisch für alle. Es ist gut für die Unternehmer in diesen Regionen außerhalb der Hubs, aber es ist auch super für uns, weil sich der Gesamtpool vergrößert. Was sich dadurch allerdings verändert, insofern ist es vielleicht in gewisser Weise auch eine Spezialität von Earlybird, ist, dass die Identifizierung oder die Zugänglichkeit dieser Unternehmer aus Sicht des Investors viel schwieriger geworden ist. Also früher war es so, da musste ich halt in den 5 Hubs aktiv sein und an den einschlägigen, Digital-Events teilnehmen und da mein Netzwerk aufbauen. Und dann hatte ich irgendwie 80% der relevanten Deals in meinem Brett oder in meinem Zugriff. Das ist heute nicht mehr so. Und es reicht eben nicht jetzt von einem Digital-Event zum nächsten in Berlin zu wandern, dann habe ich plötzlich nicht mehr 80%, sondern nur noch 20%. Und das ist ein Problem. Und es ist gar nicht so richtig einfach, wenn Sie jetzt in Ostwestfalen auf eine ganz geniale Idee kommen, ganz schnell Kontakt zu finden. Entweder habe ich das Glück, dass Sie Earlybird kennen und proaktiv auf uns zukommen, wir nennen das dann Inbound, oder ich muss mir andere Wege ausdenken, wie ich rechtzeitig und als Erster möglichst ganz frühzeitig mit Ihnen in Kontakt komme. Und eines der Wege, die wir schon sehr früh eingeschritten sind, ja, vor 7 Jahren angefangen, ist ein datengetriebenen Ansatz. Also wir 20% unserer Professionals arbeiten überhaupt nicht mehr als Investment-Professionals oder haben in irgendeiner Form und Weise direkt Kontakt mit möglichen Unternehmern, sondern die arbeiten an einem internen IT-System, eine relativ große IT-Abteilung, die dafür sorgt, dass wir jede Nacht, sage ich immer, in Wirklichkeit passiert das nicht nur nachts, 200 Datenbanken scrappen in Europa, um dann sozusagen maschinell Muster zu erkennen, die darauf hindeuten, dass Sie jetzt gerade in Ostwestfalen unterwegs sind, um ein Unternehmen zu gründen. Also wenn es, die gucken alle Handelsregister an, alle Patentbüros, sie gucken LinkedIn an, die gucken GitHub an, Google Analytics und so weiter. Und wenn ich dann feststelle, da hat also jemand irgendwie, weiß ich nicht, zunehmend lädt da irgendwie Software in GitHub hoch und hat sucht bei LinkedIn einen Kollegen als Data Scientist und hat gerade ein Unternehmen gegründet, dann sagt er, Mensch, möglicherweise interessant, die vielleicht mal anschreiben. Und das führt in der Tat zu bemerkenswerten Ergebnissen. Erstmal, also wir hatten vor 10 Jahren hatten wir 85% Inbound Deal Flow und 15% Outbound. Und das war im Wesentlichen durch unsere Netzwerke getrieben. Heute ist das Verhältnis so, dass wir noch 25% Inbound haben und 75% Outbound, wobei sich die Gesamtanzahl der Deals vervielfacht hat. Und das ist letztlich Impact von diesem System. Also vielleicht, was jetzt in jüngster Zeit häufig durch die Presse gegangen ist, haben wir vielleicht gehört von Aleph Alpha, dem Heidelberg-basierten generativen AI-System, ein Unternehmen, das wir in der Frühphase identifiziert und finanzieren durften. Aleph Alpha ist hochgepoppt durch dieses Early-Bird-System. Wir nennen das Early-Bird-Eagle-Eye, weil da nämlich eben ein hochkompetenter Repeat-Entrepreneur zurück nach Deutschland kam und in einem interessanten Space etwas Neues angeschoben hat. Und da hat das System gesagt, da mit dem Jonas Androulis solltet ihr vielleicht mal sprechen.
Es hat sich ja auch noch auf der anderen Seite was geändert. Es gab jetzt eine Zinsphase, eine neue in Europa. Das hat bei den Startups ziemlich stark eingeschlagen. Und ich hatte so gestern noch drüber nachgedacht, ob man das Thema, aber das ist ja, glaube ich, schon relevant. Ich denke so an unser Vorzeigerobotikunternehmen Franka Emika. Es war seit Jahren immer das Unternehmen, was in den Medien stattfand und so weiter. Und dann hört man, ist insolvent, musste verkauft werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in all den Zinsniedrigjahren man versäumt hat, an Businessmodelle zu denken, also in manchen Startups. Täuscht der Eindruck oder ist das jetzt nur so eine Ausnahme, dass die Spitze des Eisberges man sieht, aber ach, darunter ist doch noch alles okay und die können wirtschaften? Oder guckt man jetzt vermehrt drauf als Investor auch, ey Leute, ihr müsst irgendwann Geld verdienen mit euren Ideen?
Also Niedrigzinsphase ist ja für uns ein Synonym für gute Kapitalverfügbarkeit oder bessere Kapitalzugänglichkeit. Ja. Und was das ja so ein bisschen unterschiedlich mitschwingt in Ihrer Vorrede ist, naja, da war eben der Zugang zu Kapital so leicht. Da haben wir uns eigentlich über Geld verdienen und Profitabilität und Break-Even nicht so richtig Gedanken gemacht und damit auch über Geschäftsmodelle. Hm. Das finde ich ein hartes Urteil, um ehrlich zu sein, das will ich nicht mitgehen.
Das war eine Frage eigentlich.
Aber gut. Ja, okay. Also dann würde ich sein, da würde ich die Frage mit Nein beantworten. Also wir haben vollkommen recht, das war eine Frage. Ja, in der Zeit war Kapital stärker zugänglich als jetzt. Also die Venture-Kapital-Investitionen in Europa und in Deutschland haben sich zwischen 2021 auf 2023, ist noch nicht ganz zu Ende, aber ist absehbar, mehr als halbiert. Das ist so. Und das spüren natürlich die Startups. Und das hat zur Konsequenz, wenn sie plötzlich nur noch halb so viel Geld, wirklich halb so viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Gibt immer Ausnahmen, siehe Aleph Alpha, ja, das ist viel, aber in aller Regel ist eben Geld knapper. Führt dazu, dass sie mehr haushalten müssen, dass sie weniger in Wachstum investieren können, als sie das in der Vergangenheit tun konnten. Sie weniger darauf vertrauen können, dass länger laufende Verluste leicht in späteren Phasen zu finanzieren sind, weil nämlich Wachstums- oder Spätphaseninvestoren ganz voller Appetit weitere Investments zu tätigen zur Verfügung stehen. Das ist so. Das heißt, das Thema Break-Even ist oder Profitabilität hat ein höheres Gewicht bekommen, als das in der Vergangenheit war. Das geht dann in aller Regel auch nicht ohne irgendeine Downside. Also da wird man typischerweise dann auch ein bisschen Wachstum auf der Straße liegen lassen müssen, um schneller Break-Even zu werden. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist ein Unterschied der Gewichtung. Ich würde aber nicht zustimmen zu sagen, naja, weil das Geld damals so locker saß, hat man auch vergessen, darüber nachzudenken, dass man auch noch profitabel werden muss. Da gibt's, ich meine, es gibt in jeder Phase gewisse Auswüchse, wo man jetzt im Rückblick sagt, ja, meine Güte, was haben wir denn da geraucht? Wie konnte das passieren? wir denken wahrscheinlich jetzt gemeinsam an solche Themen wie im Quick-Commerce, wo ja Milliarden reingeflossen sind und im Nachhinein haben es immer alle gewusst, dass das nie funktionieren wird. Wir waren da nicht investiert, um ehrlich zu sein. Also wir könnten in Anspruch genommen für uns, haben wir gewusst. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als dann Gorillas irgendwie mal mit 2,5 Milliarden bewertet worden sind und wir haben damals bei der Seed-Runde Nein gesagt, Da habe ich nicht gesagt, ich habe es gewusst, und da habe ich mich furchtbar geärgert, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt im Nachhinein würde man das natürlich gerne anders darstellen, ja. Und im Nachhinein wirkt das so ein bisschen wie ein Auswuchs, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen, aber grundsätzlich denke ich, was wir eigentlich durch die Zinsen erreichen oder was passiert ist, ist, dass es eine Gewichtungsverschiebung gegeben hat, die von Wachstum, vielleicht nicht um jeden Preis, aber Wachstum als allererstes und über Cashflow und Break-Even und Profitabilität machen wir uns im Nachgang Gedanken zu. Ja, wir brauchen immer sozusagen die realistische, tangible Perspektive auf Profitabilität und dann sind auch Vorlaufverluste sozusagen tragbar und finanzierbar. Ich glaube, das ist der aktuelle Status.
Warum machen Sie Early Bird? Also was reizt Sie an dieser Frühphasen-Hochrisiko-Kapitalgeschichte? Weil da haben wir ja ein paar, die das machen, aber uns fehlt ja in Deutschland und Europa vor allem dann das große Geld am Ende. Also bei Aleph Alpha hat es jetzt mal ein bisschen geklappt mit so einer Gemeinschaftsaktion mit unter anderem Bosch und dann Heidelberg mit der Schwarzgruppe und so weiter.
Heilbronn. Aleph Alpha ist in Heidelberg, ist aber Dieter Schwarz ist in Heilbronn.
Ja, also irgendwas mit H war auf jeden Fall in jedem Fall dabei, aber nichtsdestotrotz, die 500 Millionen sind super. Nichtsdestotrotz, wenn man in die USA guckt, was eine Anthropic bekommt von Amazon, Google an Milliarden, ist es natürlich trotzdem noch nicht das, was man sich vielleicht komplett wünschen würde. Also bräuchten wir ja eigentlich das ganz große Geld, das dann nicht unbedingt in der ersten Runde kommt, sondern dann in einer der späteren. Wieso fehlt das?
Also das sind zwei Fragen. Also Sie hatten erstmals gesagt, warum mache ich eigentlich die frühe Phase, wo wir doch das Geld in der späten Phase viel mehr brauchen als in der frühen Phase? Das ist eine persönlich zu beantwortende Frage. Und die zweite Frage ist, warum haben wir denn so eine Unterdeckung in der späten Phase? Wenn Sie einverstanden sind, beantworte ich beide.
Ja, bitte.
Also die erste, die persönliche, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin Ingenieur und meine Passion gilt Technologie und Unternehmertum. Ich finde es unglaublich erfüllend und es macht mir eine wahnsinnige Freude, mit energiegeladenen jungen Gründern über technologiebasierte Geschäftsmodelle zu diskutieren und zu überlegen, ob das funktionieren kann und ob es nicht und wie man das aufstellen sollte, damit es maximale Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Ich sage Ihnen, das macht mir eine solche unglaubliche Freude, erstmal das zu verstehen und mit denen zu arbeiten. Also wenn ich jetzt mir vor ein paar Jahren jetzt das erste Mal ein Konzept von Marvel Fusion angeguckt habe, wo dann unglaubliche Physiker, ja, mit einem europäischen Nobelpreisträger an Bord, wo hinten ist ein deutsch-französisches Team, gesagt haben, wir stellen Kernfusionen auf dem Kopf. Jeder denkt ja, das ist irgendwie noch ein weiterer Fusionsstartup, das ist ja Blödsinn. Sondern die sagen eben, das, was wir bisher gemacht haben, nämlich versucht irgendwie ein Plasma auf 100 Millionen Grad zu heizen, ist irgendwie schwierig. Wir machen es anders, wir machen eine Trägheitsfusion. Das heißt, wir heizen nicht, sondern wir beschleunigen. Wir beschleunigen nämlich Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und lassen die dann mit schweren Bohratomen kollidieren und stellen fest, das fusioniert. Und auf einmal sind die Eintrittsbarrieren für dieses Konzept weit geringer als in den klassischen Fusionen. Und wir sagen, innerhalb von 3 Jahren haben wir einen hoffentlich laufenden Demonstrator. Wobei jeder sagt, das ist immer 30 Jahre weg. In diesem Fall ist 3 Jahre weg. Das finde ich so unglaublich faszinierend. Wir werden erst sehen, ob es funktioniert. Ja, ich kann es auch nicht beurteilen. Dafür bin ich, der sich jetzt mit irgendwelchen Nobelpreisträgern in Physik unterhält. Ja, das kann ich nicht tun. Aber ich kann mir eine Meinung darüber bilden, wie hoch ich die Wahrscheinlichkeit einschätze. Ich kann sagen, es ist so wahrscheinlich, dass wir uns an der Menschheit schuldig machen, das nicht zu versuchen. Und allein die tangible Möglichkeit zu haben und niemanden zu finden, der sagt, es wird auf keinen Fall nicht gehen. Ja, es wird auf keinen Fall nicht gehen, sondern es gibt eine tangible Möglichkeit. Finde ich so erfüllend und so unglaublich schön, dass mir sozusagen das eher Investmentbank-orientierte Later-Stage-Finanzierung, wo ich dann irgendwie bestehende Konzepte dann auch nochmal mit noch mehr Geld versorge, für mich persönlich weniger attraktiv. Ich will nicht kein Urteil fällen und das muss jeder Mensch für sich selber beurteilen. Und ich kann nur sagen, für mich als am Ende Vollblutingenieur ist das wofür ich brenne, was meine Passion ist und weswegen ich jeden Morgen auch nach 26 Jahren mit größter Begeisterung ins Büro fahre. So, das ist beantwortet vielleicht ein bisschen die Eins, warum machen wir Early Stage. Die zweite Frage, warum gibt es nicht genug Later-Stage-Kapital, ist eine weit komplexer oder schwieriger zu beantwortende Frage. Und da gibt es auch nicht eine kurze Antwort. Also am Ende, Hauptthema ist zunächst mal in Europa, in Deutschland, ein Mangel an nicht reguliertem, geduldigen Kapital. Was ich mit geduldigem Kapital meine, ist Kapital, das sehr langfristig angelegt werden kann und keine nahe Liquidität braucht. Insbesondere sind das Pensionskassen, sind das so von Wealth Funds, teilweise auch Versicherungen, sind Stiftungen. Und diese Investorenklasse stehen in den USA für 2/3 bis zu 3/4 des Venture-Kapitals, das in die Venture-Fonds hineinfließt. In Europa gibt es die zum größten Teil nicht. Es gibt aufgrund des Umlageverfahrens im Pensionsbereich gibt es oder für unser Rentensystem gibt es eben keine großen Pensionsfonds, die dafür geeignet sind, und die Versorgungswerke, die wir haben, deswegen habe ich vorhin unreguliert gesagt, sind so stark reguliert, dass sie nicht in eine Assetklasse wie Venture Capital investieren dürfen. Deswegen steht das zum größten Teil nicht zur Verfügung. Hm. Große Stiftungen wie in den USA, wie die Endowments der großen Universitäten, auch diese gibt es kaum in Europa, die möglicherweise dann auch entsprechend langfristiges Kapital zur Verfügung stellen können. Es gibt zum gewissen Teil die Versicherung, aber auch dort wiederum im Versicherungsbereich ist das Thema Regulierung ein groß eingeschränktes Thema, weil es nämlich je nachdem, wie man das auch sozusagen unter Solvency II sieht, mit stark mit Eigenkapital unterlegt werden muss, wenn sie Kundengelder können da schwer investiert werden und so weiter, weil es nicht deckungsstockfähig ist und ich weiß nicht was. Will sagen, dass der Pool an Investoren, der hinter uns als direkte Venture-Fonds steht, ist ungleich kleiner als vielleicht in dem Mutterland des Venture Capitals, nämlich USA. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Grund, warum die Venture Fonds hier kleiner sind. Mhm. Jetzt gibt es darüber hinaus weitere Gründe, aber ich glaube, die Antwort wird nicht dadurch besser, dass man sie komplexer macht. Vielleicht packen wir an der Stelle einmal und sagen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ursache.
Mhm. Sie sprachen gerade schon an, wie lange Sie unterwegs sind in der Branche. 97 habe ich gelesen, fing das an. Das war eine interessante Zeit damals. So Amazons und Googles wurden kurz vorher gegründet. Es ging langsam los in Richtung Internetblase. Das wussten wir alles noch nicht damals. Aber so in den 26 Jahren ist das jetzt alles so viel anders geworden inzwischen? Schneller, digitaler, technologischer? Oder ist am Ende doch immer alles Gleiche? Die brauchen Geld, um zu investieren, um was zu erfinden und daraus ein Business zu machen. Also die Faktoren sind doch gleich am Ende des Tages. Oder was hat sich geändert?
Ja, also wenn wir da jetzt mal ganz rudimentär rangehen, stimmt das natürlich. Also es ist immer noch so, wir haben Unternehmer mit einer hoffentlich guten Technologie und einer Idee und die brauchen Geld. Also das hat sich mir nicht geändert, das stimmt. Aber ansonsten stimmt auch das, was Sie zuvor sagten. In der Tat ist es viel schneller, viel dynamischer, viel professioneller geworden. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir vor 26 Jahren erlebt haben. Nehmen wir mal an, einfach mal rausgegriffen, die Skalierbarkeit von Geschäften. Ich meine, wir haben vorhin mal über OpenAI gesprochen. Ich glaube, die letzte Bewertung von OpenAI, ich glaube 4 Jahre nach der Gründung, war 86 Milliarden, die Microsoft bezahlt hat. 86 Milliarden, ja. 4 Jahre nach der Gründung. Von 0 auf 86 Milliarden in 4 Jahren ist nicht so schlecht. Mhm. Wir haben das erlebt. Wir haben nicht ganz so, wir haben 2015 in UiPath investiert, haben wir 2021 für einen Durchschnitt von 26 Milliarden verkauft. 6 Jahre von 0 auf 26, auch nicht so schlecht. Nicht so gut wie die UiPath, Entschuldigung, wie OpenAI, aber auch nicht schlecht. Das ist früher völlig unmöglich gewesen, völlig undenkbar. Oder nehmen Sie die Skalierbarkeit von, die das Internet zur Verfügung stellt. Also Netflix hat 3,5 Jahre gebraucht, bis sie den millionsten User an Bord hatten. Bei Threads hat es 1 Stunde gedauert, bei ChatGPT 5 Tage. Hm. Im Schnitt hat sich allein in den letzten 5 Jahren, allein nur in den letzten 5 Jahren, die Zeit bis hin von der Gründung bis zum Erreichen eines Unicorn-Statuses bei den Firmen, die das erreichen, halbiert. Unicorn-Status wird im Schnitt in den letzten 5 Jahren nach 50% weniger Zeit erreicht als früher. Und das übrigens auch mit in der Regel der Hälfte des Geldes nur. Ja. Also die Skalierbarkeit von Geschäften nimmt dramatisch zu. Gleichzeitig nimmt die Breite der als Gründung zugrunde liegenden Technologien dramatisch zu. Wir denken sehr stark in Plattformtechnologien. Also wenn ich mal so sage, in den 80er Jahren gab es eine dominante Plattformtechnologie, die hieß PC. Mhm. Und auf dieser Grundlage sind Unternehmen wie Microsoft und Apple und Adobe und ich weiß nicht was entstanden. In den 90er Jahren war die Plattformtechnologie das Internet. Da sind Google und Amazon und ich weiß nicht was entstanden. Eine Plattformtechnologie, eine Dekade. Wenn ich jetzt das Gleiche mal überlege für das Jahrzehnt 2020, 2030, dann kann ich Ihnen 5, 6, 7 Plattformtechnologien nennen, die alle gleichzeitig entstehen. Mhm. Also ich fange an, Cloud Computing. Immer haben wir 90% aller Computing ist on-premise. Also das ist noch lange nicht abgeschlossen. AI, Generative AI, ist mit Sicherheit eine gigantische Plattformtechnologie, die jetzt in alle Software dringt. Blockchain ist nach wie vor eine neue Basistechnologie, die völlig neue Plattformen ermöglicht. Oder gehen wir mal in einen völlig anderen Technologiebereich, der mir nahe liegt, nämlich in Space. Die Tatsache, dass wir durch elektronische Integration und Leistungssteigerung von Chips plötzlich Satelliten bauen können, die nicht mehr 200 Kilo schwer sind und 200 Millionen kosten, sondern tatsächlich 50 Kilo schwer sind und 100.000 Euro kosten, ermöglicht es, dass wir riesige Satellitenkonstellationen uns leisten können von mehreren tausend Satelliten und dadurch können diese sehr viel tiefer fliegen, weil der Abstrahlkegel eines tieffliegenden Satelliten ist natürlich viel kleiner als der eines von 20 oder 30.000 Kilometer hochfliegenden Satelliten. So, wir haben also eine neue Satellitengeneration im Lower Orbit, die komplett neue Applikationen ermöglicht. Auf einmal kann ich plötzlich direktes Internet aus dem Orbit machen. Ich kann ein neues GPS machen, das mir eine Genauigkeit von plus minus 1 Zentimeter liefert, statt plus minus 10 Meter im klassischen GPS. Und. Denken Sie an mRNA. Ja, jetzt wieder völlig anderer Bereich. Ist eine Plattformtechnologie, die wir erlebt haben in ihrer Wirksamkeit in den Impfstoff von BioNTech gegen Covid. Aber eigentlich ist das eine Basistechnologie, die es ermöglicht, unser Immunsystem zu stimulieren und zu programmieren und damit ganz neue Möglichkeiten in der Onkologie eröffnet, weil ich nämlich plötzlich meinem Immunsystem beibringen kann, welche Proteinstrukturen oder welche Zellen tatsächlich doch böse sind und zu Krebswachstum führen oder zu Gewebewachstum führen und vom Immunsystem bekämpft werden müssen. Das kann ich, ja, das sind völlig neue Therapiemethoden, von denen Experten, von denen ich keiner bin, mir sagen, perspektivisch können damit 50% aller Tumorarten bekämpft werden. Und mir vorstellen. Und jetzt überlegen wir mal, was da alles an neuen Biotech-Unternehmen auf dieser Plattform entstehen wird. Nur eine Basistechnologie mRNA. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viel, ich habe gar nicht mitgezählt. Ich kann jetzt noch weitermachen.
Wir haben eine Menge Quantum aufgezählt Computing. Auf jeden Fall.
Ja, es geht, ich will nur sagen, die Anregungsdichte für neue Technologien ist auf einem anderen Stern, als für, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir vor 26 Jahren hatten.
Ja, aber da merkt man auf jeden Fall auch Ihre Begeisterung. Und ich, wenn man so ein paar von den Technologien hört, verbindet man die inzwischen dann ja auch mal mit einem deutschen Unternehmen oder mit einem deutschen Startup. Wenn man sich das jetzt in der Entwicklung anschaut von vor 26 Jahren, haben Sie dann mehr Möglichkeit, in deutsche Unternehmen zu investieren als früher? Oder ist einfach mehr Angebot da und deswegen? Oder ist Deutschland da wirklich innovativer noch geworden? Oder würden Sie das nicht unbedingt sagen?
Also ich würde sagen, also wir haben immer in deutsche Unternehmen investiert. Und wir haben auch schon früh mit deutschen Unternehmen große Erfolge feiern können, ob es jetzt TIP24 oder Interhyp oder Amaxa oder ähnliches waren. Damals war allerdings ein großer Erfolg schon ein Exit irgendwo zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde. Das hat sich auch deutlich verschoben nach oben, um ehrlich zu sein. Aber es hat immer solche Unternehmen gegeben. Was ich allerdings feststelle, gerade wenn ich die 2000er Jahre mit den 2020er Jahren vergleiche, ist, dass wir gerade in den 2020er Jahren jetzt eine zunehmende Verstärkung von tatsächlich tiefen technologischen Innovationen sehen. Also was Amerikaner Deep Tech nennen. Also Themen, die wirklich technologiedifferenzierte Konzepte vorantreiben und weniger reine Businessmodell-Innovation. Also wenn ich bin begeistert, was Zalando aufgebaut hat, ja, als E-Commerce-Unternehmen und heutiges DAX-Unternehmen. So was ist man hinkriegen. Fantastisch. Mhm. Aber Zalando ist kein Technologieunternehmen. Mhm. Zalando, ich weiß, da wird mancher mir gerne widersprechen. Trotzdem, ich bleibe bei Zalando ist im Kern kein technologiedifferenziertes Unternehmen. Das ist eine Technologie, die können viele beherrschen. Warum Zalando Zalando ist und nicht irgendein XYZ E-Commerce-Unternehmen, hat eher Businessmodell, Logistikgründe, Marketinggründe als Technologiegründe. Und ich glaube, dass die Gewichtung der Startups sich in den letzten 20 Jahren stärker von Businessmodell-Innovation in tatsächlich tiefe Technologieinnovation verschoben hat. Und das bringt mich jetzt zu dem Endpunkt, als Antwort auf Ihre Frage. Ich glaube, dass das ehrlicherweise der DNA von uns Deutschen mehr entspricht, mhm, als die Businessmodell-Innovation. Sondern die Businessmodell-Innovation ist dann doch häufig eher aus den USA gekommen und wir haben dann versucht, das auch zu machen. Mhm. Während ich feststelle, dass wir auf der technologischen Innovationsseite also absolut auf Augenhöhe unterwegs sind mit anderen hochinnovativen Regionen dieser Welt.
Ja, das ist eine ganz andere Sichtweise. Aber zum Ende hin vielleicht noch eine Frage. Ich habe gelesen, Sie haben ein interessantes Hobby, Segeln.
Ja.
Sie haben das auch vermutlich genutzt, auch mit Early Bird, ein Schiff. Ich erinnere mich, ich sage das deswegen, weil ich vor Jahren mal unterwegs war mit United Internet, damals im America's Cup. Das war ein Riesenhype und eine Riesengeschichte. Ist das für Sie ähnlich, diese Verbindung mit dem Sport und Ihrem Job, da immer aktiv zu sein und früh dran zu sein? Und beim Segeln ist ja auch ganz viel auch Technologie drin. Ist das, verbindet sich das miteinander oder ist das ein Zufall?
Das ist ein Zufall. Also ich versuche da auch nicht die Verbindung herzubringen. Also die Verbindung ist insofern da, weil ich bin sehr passionierter Venture-Investor, Technologie-Investor und es ist manchmal, glaube ich, auch für die eigene Gesundheit gut, mal runterzukommen und an ganz andere Dinge zu denken. Ich stelle fest, es gibt wenig Umgebungen und wenig Tätigkeiten, wo ich so schnell runterkomme und in eine ganz andere Welt entführt werde wie beim Segeln. Und ich mache auch sozusagen, ich segel Regatten im Wesentlichen und also Wettbewerb, wo ich viel Konzentration brauche. Für mich ist das ein Jungbrunnen. Insofern hat es was mit meinem Job zu tun, weil ich, wenn ich eine Woche gesegelt bin, komme ich physisch erschöpft, aber psychisch runderneuert und voller Energie zurück. Das ist die Verbindung, aber ansonsten, glaube ich, ist die Verbindung gering. Natürlich ist Segeln auch in gewisser Form und Weise an einer Stelle technologisch, aber ich glaube, das ist ein ziemlich ganz konstruierte Verbindung.
Ja gut, wir konstruieren noch was. Wir haben zum Schluss immer eine Schulnotenfrage. Also wenn Sie jetzt Deutschland, der Start-up-Nation Deutschland, eine Schulnote geben müssten, sehr gut bis ungenügend, wie fällt die aus?
Startup-Ökosystem in Deutschland. Ich würde ihm dem Startup-Ökosystem eine 3 geben. Wollen Sie eine Begründung?
Ja, gerne. Ja.
Gut. Ich glaube, wir sind besser als 3 in Deep Tech und in der Frühphase. Wir sind schlechter als 3 in der Spätphase, wo dann tatsächlich aus den an und für sich außerordentlich vielversprechenden, fantastischen Startups, die wir hier haben, tatsächlich große, weltweit führende Technologieunternehmen zu machen. Vielleicht eine Seitenbemerkung. Der Demonstrator von Marvel Fusion steht leider nicht in München, sondern steht oder wird in Colorado stehen. Nicht etwa, weil das Team es nicht gerne in Deutschland oder in Bayern oder irgendwo auch immer gehabt hätte, sondern weil schlicht es uns nicht gelungen ist, die notwendige Wachstumsfinanzierung, in diesem Fall von 300 Millionen, schnell genug und einfach genug in Europa auf die Beine zu stellen.
Mhm. Ein kleiner Hinweis. Wir hatten Heike Freund auch kürzlich im Gast. Wer das nochmal hören will, gerne reinhören.
Genau. Vielen Dank, Henrik Brandes.
Ja, vielen Dank.
Danke sehr für die Chance, hier zu sprechen. Danke sehr.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.